Letzter Tag heute auf der Leipziger Buchmesse. Wir schauen zum Abschluss nochmal auf dieses große Lesefest. Außerdem geht es bei uns um die Möglichkeit des Bösen, das ja gerne mal in der Nachbarschaft lauert. Die Regisseurin Marie Schleef hat dazu eine Kurzgeschichte der US-Autorin Shirley Jackson an den Münchner Kammerspielen inszeniert. Und dann erinnern wir noch an einen Ausnahmepianisten, Maurizio Pollini, ein Revolutionär nicht nur an den Tasten, ist am Wochenende gestorben. Andrea Mühlberger begrüßt Sie zu diesem Sonntagsfeuilleton. Schön, dass Sie gerade zuhören.
Kulturwelt. Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
Zunächst ein Ausflug auf die Kapverdischen Inseln in die Heimat von Nancy Vieira. Ihre Lieder sind inspiriert vom Lebensgefühl der Menschen dort, ihren Sehnsüchten, Schmerzen und Freuden. Ihre musikalische Karriere startete Nancy Vieira in Lissabon. Der Sound der engen Gassen, der Fado, afrikanische Rhythmen, all das fließt ein in ihre Musik. Auch auf ihrem neuen Album Chanchin, auf dem sie mit klarer Stimme Geschichten von Menschen, Ideen und Begegnungen erzählt.
Gente arranja que gente, gente te ama gente, gente gosta de gente. Gente arranja que gente, gente te ama gente, gente cansa de gente. Gente arranja que gente, gente te ama gente, gente gosta de gente. Gente arranja que gente, gente te ama gente, gente cansa de gente. Santo pofoinha gritou, manhã boa de ter outro sentimento pra mim. Santo foi bom gritou, manhã mate ter outro sentimento pra pôr. Que vida é mistério. Mudança é constante, se tem vida. Tem esperança ao novo amanhã, novo crédito também. Se tem vida, tem esperança ao novo amanhã, novo crédito também. Ao novo amanhã, novo crédito também. Gente a conche gente, gente a ficar contente, gente a sorridente. Gente a despedir de gente, gente em saudade, gente a crescer gente. Gente a conche gente, gente a ficar contente, gente a sorridente. Gente a despedir de gente, gente em saudade, gente a crescer gente. Santo pofoinha gritou, manhã boa de ter outro sentimento pra mim. Santo foi bom gritou, manhã mate ter outro sentimento pra pôr. Que vida é mistério.
Musik von den Kapverdischen Inseln, der Titel Novkretschew aus dem neuen Album von Nancy Vieira.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, nein, komm, ja. Autorinnen und Autoren, Übersetzerinnen und Übersetzer, hör auf zu brüllen. Schluss.
Wir leben in einer Demokratie, wir sind in der Lage, das auszuhalten. Und wir kommen zu den Themen zurück, die in diesem Saal interessieren.
Das kommt nicht so oft vor. Der Bundeskanzler und der Bundespräsident auf der Leipziger Buchmesse. Ja, und beide, Olaf Scholz und Frank-Walter Steinmeier, die wurden bei ihren Reden gestört von Protesten und israelkritischen Zwischenrufen. Laute Störgeräusche also zum Auftakt einer Veranstaltung, die sich ja auch versteht als Ort für demokratische Auseinandersetzungen. Heute geht die Messe zu Ende und ich bin mit meiner Kollegin Judith Heidkamp verbunden, die in den letzten Tagen wahrscheinlich einige Kilometer in Leipzig zurückgelegt hat. Hallo Judith.
Ja, in der Tat. Hallo Andrea.
Ja, Judith, es ist dann ja wieder etwas Ruhe reingekommen in den Messebetrieb. Zumindest an der Protestfront wurde es leiser, oder?
Naja, also mit Ruhe ist hier nichts. Diese Messe ist ja ein Reden und Lesen und Debattieren-Treffen mit 3000 Veranstaltungen zu allen möglichen Themen, von Lyrik bis Atomstrom, sage ich mal, und mit noch viel mehr Stimmen und Meinungen und Argumenten und Perspektiven. Und das heißt ja nun ganz zwangsläufig, dass es auch mal hitziger wird. Und ich denke auch, dass die meisten Menschen hier auch die Verzweiflung teilen über das Sterben in Gaza und auch in Israel und in dem Streit über Störer von Veranstaltungen als Mittel zur Aufmerksamkeitserzeugung. Da kommt ja letztlich auch die Hilflosigkeit zum Ausdruck dieser Eskalation gegenüber.
Jetzt hat es die neue Messechefin Astrid Böhmisch ja auch nicht leicht gehabt. Sie hat kein leichtes Erbe übernommen. Im vergangenen Jahr der ersten Messe nach 3 Jahren Pandemiepause kamen 20% Aussteller weniger. Wie war es denn diesmal? Zeigen die Verlage wieder mehr Interesse oder ziehen sie sich noch mehr zurück?
Übrigens auch kein leichtes Erbe, weil der alte, sehr beliebte Messedirektor ja nach 30 Jahren quasi hingeschmissen hatte. Ne? Oliver Zille, der das geschafft hatte, dass diese Messe nach der Wende nicht abgewickelt wurde. Und der ist offenbar wegen des Spar- und Erfolgsdrucks hinter den Kulissen gegangen. Jedenfalls hat er das jetzt erstmals in einem Interview so angedeutet. Aber die Verlage, also die haben erstmal ein großes Interesse, im Frühjahr so einen Kristallisationspunkt der Aufmerksamkeit für Bücher zu haben. Wie viele Sendungen werden gemacht, wie viele Artikel werden geschrieben mit diesem Anlass, weil es diese Messe gibt. Aber die Pandemie hat natürlich digitale Treffen sehr weit nach vorne gebracht. Früher kam man viel stärker hierher, um Menschen wirklich mal zu begegnen. Aber wer heute knapp kalkulieren muss, der macht das jetzt eben öfter mal per Videoschalte. Also da ist Leipzig dann nicht mehr so die lang erwartete Möglichkeit. Ob schon natürlich trotzdem attraktiv, weil man sich einfach wirklich mal sieht. Dann ist die Branche ja eh unter Druck, Papierkosten, Inflation und so weiter. Man macht vielleicht lieber einen Gemeinschaftsstand statt eines eigenen Stands. Diogenes zum Beispiel, der große Schweizer Publikumsverlag, der hat das so gemacht. Mhm. Oder die Zeitungen zum Beispiel. Die FAZ hat früher hier eine eigene Bühne gehabt, die hat sie jetzt nicht mehr. Auch die ARD verzichtet auf eine eigene Bühne. Sie hat jetzt eine Literaturbühne zusammen mit dem ZDF und Dreisat. Also für Autoren, Autorinnen weniger große Auftrittsmöglichkeiten. Das sind alles so Sachen, die sich gegenseitig beeinflussen. Ich habe wahrgenommen nach wie vor viel Sympathie für diese Messe, aber auch einige Fragezeichen.
Und natürlich steht die Messe immer im Schatten von Frankfurt, der größten Buchmesse der Welt. Was würdest du sagen, wofür braucht es denn da noch die Leipziger Buchmesse?
Selbst für Frankfurt gilt ja, man braucht nicht mehr zwingend einen physischen Ort, um sich zu treffen, auch nicht für Vertragsabschlüsse. Aber andererseits trifft man eben auch keinen zufällig, wenn es diesen Ort nicht gibt. Man läuft eben nicht Leuten in die Arme, so wie es mir natürlich jetzt auch passiert ist, mit denen man nicht gerechnet hätte. Es ergeben sich nicht unerwartet neue Verbindungen. Man entdeckt nicht Lesestoff, gerade der kleinen Verlage, die in Buchhandlungen im Zweifelsfall gar nicht ausliegen würden, aber auch nicht nachgefragt werden. Leipzig liest, sagt von sich, es sei das größte Lesefest Europas. Und das ist ja schon mal ein Superlativ. Also ich war zum Beispiel gestern Abend bei einer großen Veranstaltung, wo lauter kleine, unabhängige Verlage einem total gemischten Publikum Bücher vorgestellt haben, die sonst wahrscheinlich eher in kleineren Zirkeln wahrgenommen werden. Und dann muss man sagen, oder würde jedenfalls die Messe sicher sagen, wird es irgendwann auch politisch, weil es ja um Vielfalt geht. Und die Messe versucht sehr, sich noch stärker als Ort der offenen Gesellschaft zu positionieren.
Ja, Demokratie verteidigen, Vielfalt stärken, das waren ja auch so die großen Themen. Und die Leipziger Messe als Umschlagplatz für die kleinen Verlage, du hast es erwähnt. Neben dem Messebetrieb in den Hallen hat sich in den sozialen Medien ja fast schon eine Art Parallelmesse etabliert, ist so zumindest mein Eindruck, die ich ja von München aus oder von außen aus auf die Messe drauf gucke. Die Verlage schicken junge Scouts los mit so Mini-Mikrofonen, die dann ihre Filmchen posten auf Instagram oder auf TikTok. Welche Rolle spielen denn die sozialen Medien jetzt als Messeplattform?
Also ich glaube, die S. Fischer Verlage haben das sehr auf den Punkt gebracht. Der Stand hat nämlich so eine Art Selfie-Wand mit einer Art riesigem Polaroid als Rahmen, in dem man sich fotografieren kann. Ansonsten grüner Hintergrund mit Fischer-Logo, aber kein einziges Buch. Aber Beweis, ich war auf der Buchmesse. Das wird sehr nachgefragt. Ich glaube, grundsätzlich hoffen alle Verlage natürlich sehr auf Social Media als Verbreitungsmöglichkeit. Der Börsenverein hat auf dieser Buchmesse eine Studie vorgestellt, nach der junge Leute wieder mehr Geld für Bücher ausgeben und sich die Bücher, die sie lesen, vor allem im Internet und auf Social Media empfehlen lassen. Die über 20-Jährigen besonders über Instagram, die unter 20-Jährigen besonders über YouTube und TikTok, das sogenannte BookTok. Und bei BookTok ist ja der BR mit BR Literary Seite dieser Buchmesse auch dabei.
Ja, und wie lesen denn dann die jungen Menschen heute überhaupt? Lesen die analog oder lesen die digital?
Die wollen physische Bücher. Also die wollen Bücher anfassen.
Und tatsächlich.
Die Bücher sollen auch schön aussehen. Ja? Also ob das zum Beispiel einen Farbschnitt hat, darauf wird durchaus geachtet, denn man möchte sie ja auch fotografieren.
Ja, wer möchte, kann später auch noch mehr von dir von der Leipziger Buchmesse hören im Büchermagazin Divan, das du dann zusammen mit Knut Kortzen auf der Buchmesse moderierst. Mit dabei auch Iris Wolf, Amelie Fried, Didier Eribon, kurz nach 14 Uhr auf Bayern 2. Ja, Judith, danke für das Gespräch und dann wünsche ich dir noch einen sehr schönen letzten Messetag.
Danke dir.
Rezensionen, Gespräche, aktuelle Berichte aus der Welt der Kultur auf Bayern 2.
Das Böse lauert beinahe überall, zumindest im literarischen Werk von Shirley Jackson. Die 1965 verstorbene US-Amerikanerin gilt in ihrer Heimat als Queen of Gothic Fiction. Bei uns ist sie weitgehend unbekannt und damit ein Fall für Marie Schleef. Die Regisseurin sucht für ihre Arbeit nach Texten zu unrecht vergessener Schriftstellerinnen, die sie dann auf die Bühne bringt. Für die Münchner Kammerspiele hat Marie Schleef jetzt einen Text von Shirley Jackson, dieser Meisterin der unheimlichen Literatur, ausgegraben. Die Möglichkeit des Bösen. Katharina Mühl war gestern Abend bei der Premiere und hat in Abgründe geblickt, die sich gleich hinter den Rosensträuchern mancher Nachbarin auftun.
Wie sieht das Böse eigentlich aus? In Marie Schleefs Inszenierung besticht es durch optische Makellosigkeit. Die Protagonistin des Stücks, die ältere Dame Adela Strangeworth, trägt ein bonbonrosa Satarkleid mit Rüschen und einer überdimensionierten Schleife am Hals, hat eine perfekt frisierte Dauerwelle und jede ihrer Bewegungen glänzt durch Eleganz. Ihr Leben ist im wahrsten Sinne des Wortes rosig. Zum einen, weil sie jeden Morgen wieder vor Glück darüber erstrahlt, dass sie in ihrem Zuhause in der Pleasant Street aufwachen darf. In dem Haus, in dem schon ihre Eltern und Großeltern gewohnt haben, an dem Ort, in dem sie alle Nachbarn mit Namen kennt. Rosig zum anderen, weil sie in der Inszenierung tatsächlich in einer riesigen Rose wohnt. Der Schornstein ihres Hauses hat die Form einer geöffneten Rosenknospe und die Außenwände sind im Grünton eines Rosenstängels gestrichen. Aus ihnen wachsen Dornen, als wollten sie jeden warnen, der sich dem Haus nähert. Achtung, Gefahr! Auch die Musik, die die Inszenierung atmosphärisch begleitet, klingt mystisch, stellenweise fast bedrohlich, als verstecke sich hinter den adrett gepflegten Fassaden der unscheinbaren Miss Strangeworth ein Geheimnis. Überhaupt wird das Stück klanglich hauptsächlich von Musik getragen. Die ersten gesprochenen Worte fallen erst nach knapp 50 Minuten. Doch das soll nicht heißen, dass es in der Inszenierung keinen Text gäbe. Schließlich entdeckt Marie Schleef darin die vergessene Kurzgeschichte von Shirley Jackson wieder, der Queen of Gothic Fiction. Wer Miss Strangeworth für eine harmlose ältere Dame von nebenan hält, hat sich getäuscht. in ihren eigenen vier Wänden, wenn sie an ihrem Schreibtisch sitzt und eine geheime, verschlossene Schublade öffnet, verändert sich ihre perfekte, aufrechte Haltung. Dann wird sie krumm und buckelig und ein hämisches Lachen erklingt. Die Maske fällt und das Böse in ihr kommt zum Vorschein. All die Beobachtungen, die sie über ihre Nachbarn gesammelt hat, nutzt sie nun, um Gerüchte in die Welt zu streuen. Gerüchte, die den Betroffenen das Leben schwer machen. Das Absurde dabei, sie selbst ist überzeugt, der Welt etwas Gutes zu tun. Eindrucksvoll erzählt wird das Stück durch ausdrucksstarke Körpersprache und expressive Mimik des Ensembles. Marie Schleef lässt das Geschehen in Zeitlupe spielen, ein Stilmittel, das in ihren Inszenierungen öfter auftaucht. Es wirkt wie eine andere Welt. Zwar stehen Menschen auf der Bühne, ihre Bewegungen erinnern jedoch an Avatare aus einem Computerspiel. Die verlangsamte Körperlichkeit erzeugt eine ungeheuerliche Spannung. Sie wirkt wie eine riesige Lupe, die man auf die Szene in der Therese-Giese-Halle richtet, um so jede emotionale Regung im Gesicht wahrnehmen zu können, jeden körperlichen Impuls, jede Haltungsveränderung. Am Ende der stimmungsvollen Performance ist es also eine Frage der Perspektive, was gut und was böse ist. Oder ist das der Trick des Bösen, Mitleid zu erhaschen, indem man sich selbst als Held darstellt und die anderen in die dunkle Ecke drängt? Marie Schleefs Inszenierung saugt die Zuschauer in eine mystische Welt und überzeugt durch das Zusammenspiel von visueller Verfremdung und großartiger schauspielerischer Leistung. Am Ende gab es für das Team zwar keine Rosen, dafür donnernden Applaus.
Die Möglichkeit des Bösen, erstmals auf deutschen Bühnen, in der Regie von Marie Schleef an den Münchner Kammerspielen. Die nächsten Termine sind am 27. und am 30. März.
Domingo Ramo na Vila, povo bonito na procissão. Ela já dava seu primeiro passo. Ser, per ser de ser. Ela com seu vestido laranja, ele com seu sapato apertado. Ele mata, prepara-se poesia, para dia que volta para vila descalço. Prepara-se poesia, para dia que volta para a vila descalço.
Ihre Lieder sind ein musikalischer und kultureller Melting Pot. Die kapverdische Sängerin Nancy Vieira war das mit einem weiteren Lied aus ihrem neuen Album Shenchi. Und wer ihn einmal live im Konzertsaal erlebt hat, der weiß, was die Nachricht von seinem Tod bedeutet. Maurizio Pollini, einer der spannendsten Pianisten der letzten Jahrzehnte, ist mit 82 Jahren in seiner Heimatstadt Mailand gestorben. Das Publikum, das war bei seinen technisch brillanten Auftritten gefordert. Pollini mischte gerne klassisches Repertoire und moderne, zeitgenössisches von Luigi Nono, Karl-Heinz Stockhausen. Und er engagierte sich auch politisch leidenschaftlich. Andreas Göbel blickt zurück auf eine lange Karriere und auf eine eigenwillige Persönlichkeit.
Er war eine der prägendsten Musikerpersönlichkeiten der vergangenen Jahrzehnte. Maurizio Pollini hat Maßstäbe gesetzt bei der Interpretation der großen Werke der Klavierliteratur, vor allem bei Chopin und Beethoven. Und er war konsequent, zwar in den großen Konzertsälen der Welt präsent, ohne sich aber vom Klassikbetrieb oder von Marketingstrategien vereinnahmen zu lassen. Frédéric Chopin war neben Ludwig van Beethoven der Komponist, der für Maurizio Pollini ein Leben lang prägend war. Mit 18 hatte Pollini den Warschauer Chopin-Wettbewerb gewonnen und eine Weltkarriere vor sich. Da fühlte er sich aber noch nicht reif dafür und konzertierte 2 Jahre lang gar nicht, um sich weiter zu vervollkommnen. Überhaupt war er ein Künstler, dem die Auseinandersetzung mit der Musik wichtiger war als die schnelle Karriere. Rummel und PR um seine Person waren ihm immer zuwider.
My role is very simple. I think only I'm trying to do the music. I do the best that I can.
Meine Rolle ist sehr einfach. Ich versuche einfach nur meine Musik zu machen, so gut ich kann. Ich mache mir um diese Dinge nicht so viel Gedanken, aber es müsste mehr Fantasie geben, bei allen, bei den Managern, bei der Schallplattenindustrie und auch bei den Musikern selbst, um eine größere Vielfalt in die Programme zu bringen.
Maurizio Pollini zählte immer zu den Pianisten, deren Spiel man schnell heraushören konnte. Im Zentrum stand bei ihm immer die Architektur eines Werkes, die Struktur, die Dramaturgie. Dieses Bereinigen von allen rein subjektiven Zutaten hat gerade dem jungen Pollini oft den Vorwurf der emotionalen Glätte eingebracht. Dabei war sein Spiel nie neutral oder ausdruckslos. Im Gegenteil, jeder seiner Auftritte hat das Publikum in Bann gezogen durch die elektrisierende Spannung, den Anspruch Pollinis, jedes Stück im Augenblick der Aufführung so zu spielen, als würde er alles zum ersten Mal entdecken.
Every performance of any piece in a concert every night is something somehow unique that won't repeat itself in
Jede Aufführung irgendeines Stücks ist in jedem Konzert, an jedem Abend einzigartig und unwiederholbar. Im guten wie im schlechten Sinn. Es ist etwas Lebendiges, das da entsteht. Das ist der eine Teil von dem, was immer in einem Konzert geschieht. Das andere ist eine interpretatorische Entwicklung, die man über die einzelnen Konzerte hinweg im Laufe der Jahre mit Stücken wie den Beethoven-Sonaten durchläuft. Und diese Entwicklung schreitet bei mir kontinuierlich voran.
So important as the Beethoven Sonata through your the passing of the years, and this is constant for me.
Neben dem klassisch-romantischen Repertoire hat Pollini auch immer die zeitgenössische Musik gespielt. Durch seine beeindruckenden technischen Fähigkeiten konnte er Werke zur Aufführung bringen, die damals, zur Entstehungszeit, als unspielbar galten. Und es gelang ihm darüber hinaus, auch ein Publikum für diese zunächst ungewohnte Musik zu gewinnen.
For my experience, and maybe I was lucky in this respect,
Vielleicht bin ich da in einer besonders glücklichen Lage, aber meine Erfahrungen in den Konzerten, in denen ich Boulez, Stockhausen oder Nono gespielt habe, waren sehr ermutigend. Wenn die Musik sich mehr über das Vorurteil hinwegsetzen würde, dass das Publikum zeitgenössische Musik nicht mag, wären sie überrascht von den spontanen Reaktionen der Leute.
Fixed idea or preconception. If they go over this preconception that the public doesn't like and had simply the courage to play it, they would be surprised by the spontaneous reaction.
Pollini hat sich immer auf die großen Werke der Klavierliteratur konzentriert. Er war kein Entdecker von Raritäten. Und er blieb bei der Solo- und Konzertliteratur, wagte nur selten den Ausflug in die Kammermusik oder in die Liedbegleitung. Ein Pianist, der sehr reflektiert seinen eigenen Weg ging und sich dadurch die Freiheit nahm, ein Leben lang an seine Interpretation feilen zu können.
I feel completely free to dedicate to the music that I like, to do.
Ich fühle mich völlig frei, mich der Musik zu widmen, die ich mag. Ich glaube, persönliche Freiheit zu erringen, ist immer eine Herausforderung. Und jeder kann sie erreichen, wenn er wirklich will.
But the conquest that it is at disposal of almost everybody, if he really wants.
Noch mehr zu Maurizio Pollini können Sie am morgigen Montag auf BR Klassik hören. Klassik Stars in Memoriam Maurizio Pollini heißt die Sendung, kurz nach 18 Uhr im Radioprogramm von BR Klassik. Hier geht's jetzt weiter mit den Radiotexten und dem Roman Nochmal von vorne von Dana von Sofrien. Andrea Mühlberger wünscht im Namen des gesamten Kulturweltteams noch einen schönen Sonntag.